SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Guten Abend. Willkommen zu einer Stunde Literatur. Wir starten mit der Frage aller Fragen. Wer bin ich? Eine der ältesten Fragen der Menschheit und auch die, die über jedem Tagebuch hängt. Tagebuchschreiben ist in, auch wegen neuer Achtsamkeitsbücher und Journaling-Apps fürs Handy. Freitag war Tag des Tagebuchs und wir schauen uns das Genre deshalb mal genauer an. Außerdem geht's heute um neue Lyrik. Kürzlich war ich bei einer Lesung der kanadischen Autorin Anne Carson. 700 Leute drängten sich in den Saal, fast alle unter 30. Verleger Jo Frank vom Verlagshaus Berlin erklärt das Phänomen. Auch er stellt fest, Lyrikleserinnen und Leser werden immer mehr und sie werden immer jünger. Dies und noch einiges mehr jetzt im Lesenswert-Magazin. Die Musik dazu macht die Hamburger Band Mischpoke. Die eine Welt heißt ihr Album. Wir sprechen gleich über Tagebücher, denn am Freitag war Tag des Tagebuchs, am 12. Juni. Tagebuchschreiben, rund 8% aller Deutschen tun es. Das klingt nicht üppig, aber man kann sich das auch so vorstellen. In jeder zweiten oder dritten Familie schreibt eine Person Tagebuch. Doch gar nicht so wenig. Heute heißt das oft auch Journaling. Das berühmteste Tagebuch bei uns ist nicht etwa das von Goethe oder das von Thomas Mann, sondern das von Anne Frank. Am 6. Juli 1944 war sie 15 Jahre alt und sie notierte in einem Amsterdamer Hinterhaus.
Wie schön und gut wären alle Menschen, wenn sie jeden Abend vor dem Einschlafen die Ereignisse des Tages vor Augen riefen und prüften, was an ihrem eigenen Verhalten gut und was schlecht gewesen ist. Unwillkürlich versucht man dann jeden Tag von Neuem, sich zu bessern, und selbstverständlich erreicht man dann im Laufe der Zeit auch einiges. Dieses Mittel kann jeder anwenden. Es kostet nichts und ist sehr nützlich. Denn wer es nicht weiß, muss es lernen und erfahren. Ein ruhiges Gewissen macht stark.
Ja, abends noch einmal reflektieren. Muss man nicht aufschreiben? Kann man aber. Tagebuch schreiben, warum macht man das? Das frage ich jetzt Marlene Kayen. Sie ist die Vereinsvorsitzende des Deutschen Tagebucharchivs in Emmendingen. Und sie ist jetzt vom Studio Freiburg zugeschaltet. Guten Tag, Frau Kayen.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, hunderte, wenn nicht gar tausende Tagebücher sind in Emmendingen schon durch Ihre Hände gegangen. Das Deutsche Tagebucharchiv wurde 1998 gegründet und hat seither rund 28.000 private Tagebücher gesammelt. 28.000. Frau Kayen, warum schreiben Menschen Tagebuch?
Die Gründe für das Tagebuchschreiben sind sehr, sehr vielfältig. Viele Leute schreiben, um sich etwas von der Seele zu schreiben, so ein bisschen wie das eben im Zitat von Anne Frank war, auch vielleicht mit der Absicht, einen Sachverhalt oder eine Emotion nochmal zu durchdenken, zu durchleben und sie dann besser irgendwie in das Leben integrieren zu können. Es ist auch ein Mittel, um sich selbst zu vergewissern, wer bin ich denn eigentlich? Oder auch, um einfach als Chronist der Zeit sich im Tagebuch zu verewigen. Das heißt, aufzuschreiben, wie das Wetter ist, was ich gegessen habe, wen ich getroffen habe, was ich gelesen habe und so weiter. Also so ein Chronist des Lebens zu sein.
Ich habe ja den Eindruck, es gibt in letzter Zeit einen richtigen Tagebuch-Boom. Also man sieht das in vielen Buchläden, da werden Achtsamkeits- oder so 6-Minuten-Tagebücher verkauft. Inzwischen gibt es auch Tagebuch-Apps, wie zum Beispiel Day One. Wie erklären Sie sich diesen Trend so zur Selbstbesinnung?
Ich glaube, das hat irgendwas mit unserer Zeit zu tun und auch diesem Trend, sich zu optimieren. Und dann ist man froh, dass man vielleicht solche Mittel an die Hand bekommt und nicht selbst nachdenken muss, welche Struktur ich jetzt zum Beispiel dem Tagebuch gebe. Ich kann das nur vermuten.
Kann man nur vermuten, das stimmt. Tagebuch ist nicht gleich Tagebuch, ne? Zum Beispiel so ein 6-Minuten-Tagebuch, das ist so eine Form unter vielen. Manchmal sind Tagebücher auch Briefe, zum Beispiel an imaginäre Freunde. Anne Frank zum Beispiel hat ihre Einträge ja immer an Liebe Kitty überschrieben. Welche Genres, Tagebuchgenres sind Ihnen denn schon begegnet?
Das findet sich zum Beispiel auch bei uns. Ich denke da an eine Tagebuchschreiberin, die in ihrer Notizblöcke, das sind weit, glaube ich, über 200 kleine so DIN A8 Notizblöcke geschrieben hat und die ihre Tagebücher immer beginnt mit Liebe Silberfee.
Na, schön.
Und die sie eben ihr ganzes Leben begleitet bis zu ihrem krankheitsbedingten Tod, schreibt sie immer an die Liebe Silberfee.
Also da wird auch jemand direkt angesprochen. Aber es gibt ja auch andere Genres. Also es gibt Familienrundbriefe, Jahresbriefe, Kriege, Reisen. Alles das sind Anlässe für Tagebücher, oder?
Ja, mit Sicherheit. Und wir haben auch zum Beispiel in unserem Bestand eine große Menge Reisetagebücher, die je älter sie sind, umso interessanter werden. Also ich denke da zum Beispiel an einen Schreiber von um 1830 herum, der so eine Grand Tour gemacht hat, wie das damals so zur Bildung des Charakters üblich war und der dann auch unter anderem Goethe besucht hat und dort eine 15-Minuten-Audienz bekam und das in seinem Reisetagebuch beschreibt, wie aufregend das für ihn war. Das wäre vielleicht heute so ein Termin meinetwegen mit einem Popstar, Meet and Greet, und damals war es bei Goethe im Zimmer und konnte mit ihm sprechen.
Also nochmal ein ganz anderer Blick auf berühmte Menschen. Solche Tagebücher von 1830 zum Beispiel, die müssen ja auch dann transkribiert werden, damit wir sie überhaupt lesen können. Ich weiß, Sie haben ein großes Team an Ehrenamtlichen, die Tagebücher transkribieren. Die sind dann in Kurrent geschrieben, alle Formen älterer Handschrift. Sütterlin gehört zum Beispiel auch dazu. Sie nutzen inzwischen aber auch Transkriptions-KI. Das ist hilfreich, oder?
Ja, das nennt sich KI-gestützte Handschriftenerkennung. Da gibt es verschiedene Programme auf dem Markt und wir nutzen Transkribus. Und eine Gruppe von etwa 10 Ehrenamtlichen hat sich in das Handling von dieser Software hineingearbeitet und nutzen es, um Transkriptionen zu erstellen. Es ist auch insofern hilfreich, wenn man das beherrscht und versucht anzuwenden, dass man viel größere Mengen natürlich transkribieren kann, als wenn man händisch Transkriptionen erstellen muss. Wobei wir nicht auf händisch oder manuell erstellte Transkriptionen verzichten können, weil manchmal muss man ein sogenanntes Modell trainieren, damit die KI-unterstützte Erkennung das überhaupt bewältigen kann. Wir experimentieren noch sehr viel, aber es zeigt sich, dass umfangreiche Konvolute schneller erschlossen werden können, also transkribiert werden können, wenn wir diese KI-Unterstützung nutzen können.
Ja, Sie sagten gerade schon, 1830, von damals haben Sie auch Tagebücher, aber Sie haben sogar noch ältere. Das älteste Tagebuch bei Ihnen im Archiv ist das von einem Pfarrer von 1760.
Richtig.
Aber es sind auch ganz neue Tagebücher schon bei Ihnen im Archiv gelandet, nämlich zum Beispiel neue Corona-Tagebücher.
Richtig, ja. Haben wir. Also die Bandbreite ist sehr groß. Also sind Jahrhunderte abgedeckt sozusagen.
Ja. Sie erzählten mir im Vorgespräch zu diesem Interview, dass Sie mal auf 3 Tagebücher von einer jungen Frau gestoßen sind, die am Mittelrhein wohnte und dort die französische Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg erlebt hat. Viele Tagebücher sind aus dem Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, aber sie hat gewissermaßen ein Nachkriegstagebuch geschrieben. Wer war diese Frau und was hat sie ihrem Tagebuch anvertraut?
Ja, also die war zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung, war sie so ungefähr 17 Jahre alt. Und ihr Vater war Pfarrer in diesem kleinen Ort Dörscheid am Rhein und sprach sehr gut Französisch, der Vater, und diese Anneliese eben auch. Und dann ergab sich eben, dass der Vater das Pfarrhaus für französische Offiziere zur Verfügung stellen musste. Und diese Anneliese beschreibt wirklich ganz akribisch, und trotz dieser Umstände, es gab ja eine Demarkationslinie, man durfte nicht einfach Post über diese Linie bringen und ihr Vater wird auch mal verhaftet und sie selber auch verhört wegen unerlaubter Postsendungen in nicht besetztes Gebiet. Aber sie bleibt gelassen und beschreibt das alles ziemlich schlicht, würde ich sagen, und auch in so ein bisschen rheinischer Syntax. Das hat aber eben auch einen gewissen Charme, weil man ganz nah an diesem Erleben ist. Und sie macht zum Beispiel mal eine Bemerkung in ihr Tagebuch, wenn diese französischen Offiziere kommen und gehen, schreibt sie, das ganze Haus roch schrecklich nach Leder und Parfüm. Mhm. Das hat ihr also gar nicht gefallen. Aber es gibt keinen Hass zum Beispiel auf den Erbfeind, wie man hätte vermuten können, gar nicht.
Das klingt wirklich interessant. Und so drei Hefte von seinem jungen Mädchen sind ja auch eine überschaubare Menge. Es gibt aber durchaus größere Konvolute auch bei Ihnen. Und da fragt man sich schon, lesen sich solche Tagebücher eigentlich immer spannend? Man stellt sich ja vor, dass es total interessant sein muss, in den geheimsten Gedanken anderer Menschen herumzustöbern. Aber gleichzeitig kann so ein Tagebuch ja auch ganz schön redundant sein.
Ja, wenn man Tagebücher betrachtet, die meinetwegen 50, 60 Jahre lang einen Menschen begleitet haben und dann auf die Zahl von 100 oder 200 Heften oder Büchern oder auch über 100.000 Seiten anschwellen, dann kann man natürlich bemerken, dass Lebensthemen sich wiederholen. Und ein Wissenschaftler aus unserem wissenschaftlichen Beirat hat mal gesagt, Tagebücher lesen ist langweilig. Das trifft für diesen Sachverhalt, wenn man es erschließen muss und merkt, dass eben ein Lebensthema ständig in Varianten wieder vorkommt.
Also zum Beispiel unglücklich verliebt.
Zum Beispiel.
Probleme mit den Eltern.
Oder berufliche Probleme, kein Fuß fassen in einem Beruf, den man gern möchte und immer irgendwie andere Jobs machen muss und so weiter. Und dann, also in Anführungsstrichen sage ich, kann es auch schon mal langweilig werden.
Kann ich mir vorstellen. Es gibt auch Romane, die in Tagebuchform geschrieben wurden. Das ist natürlich dann eine ganz andere Art von Tagebuch, eine bearbeitete Form von Tagebuch, im Grunde literarisch bearbeitet. Also zum Beispiel Goethes Werther oder Dracula von Bram Stoker oder auch von Christa Wolf, ein Tag im Jahr.
Ja, ja. Es gibt Forscher, die zu uns kommen oder also Schriftsteller auch, die zum Beispiel ein Buch vor, also eine Belletristik vorbereiten oder auch Sachbücher und die dann natürlich so Hintergrundrecherche machen. Ich erinnere mich an eine Schriftstellerin, die ein Buch aus der Nachkriegszeit in Kassel schreiben wollte und ein Gefühl für diese Zeit entwickeln wollte. Und dann hatten wir tatsächlich Tagebücher aus dieser Gegend und auch aus dieser Zeit. Und da hat sie sich erstmal hinein vertieft, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie war das eigentlich, und konnte dann erst schreiben.
Das heißt, die wollte nicht die Figur übernehmen, die
Richtig.
Das geschrieben hat, sondern wirklich nur was über die Zeit wissen.
Richtig, ja, das kommt ab und zu vor.
Ja. Ja. Die meisten Anfragen, die Sie bekommen, die kommen aber wahrscheinlich eher aus der Wissenschaft, oder?
Ja.
Historiker, Soziologen, was wollen die bei Ihnen? Was suchen die? Was sind die Forschungsfragen?
Diese autobiografische Forschung hat sich ja in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, sehr stark weiterentwickelt. Das war vor 20 Jahren noch nicht so der Fall. Aber wenn ich Ihnen da ein Beispiel geben kann, es gibt ein groß angelegtes Forschungsprojekt zwischen dem Deutschen Tagebucharchiv, dem Great Diary Archive in England und der Universität Halle in Deutschland und der Universität Reading in England. Und dieses Forschungsprojekt nennt sich Between Voice and Silence. Und die haben auf der deutschen Seite über 300 Tagebücher sich herausgesucht, um die Jahre, sag mal Mitte 19. Jahrhundert bis Ende 20. Jahrhundert zu erforschen unter dem Gesichtspunkt, wie sind die Kommunikationsnormen im Alltag, wie haben die sich verändert? Gibt es andere Vorstellungen, was man sagen, schreiben darf? Gibt es andere Formen von Höflichkeit, Offenheit, Zurückhaltung bei den Menschen? Das ist also ein höchst spannendes Forschungsprojekt, das läuft auch noch. Und ich bin gespannt, wann die ersten Zwischenergebnisse auch dann veröffentlicht werden.
Ja, Veränderungen im sozialen Umgang, Veränderungen auch in sozialen Gepflogenheiten. Das bringt mich abschließend noch zu einer Geschichte. Sie haben unter den Tagebüchern auch ein Lieblingsstück von einer Frau, die in einem Zug gearbeitet hat. Wollen Sie uns die Geschichte noch kurz erzählen?
Ja, diese Frau ist Doris Kraus und sie hat als Zugsekretärin gearbeitet in den damals Luxuszügen, die sich Trans-Europ-Express nannten. Das war so, ich glaube, Ende der 50er Jahre kam das auf und ging bis so Anfang der 70er Jahre. Und da hat sie ein Schreibabteil gehabt und hat Kunden empfangen, die ihr Texte diktiert haben. Und diese Doris Kraus war sehr, für ihre damalige Zeit, sehr emanzipiert, hat sehr viele Heiratsanträge bekommen, hat aber nie geheiratet. und hat auch in ihrer Freizeit sehr viel, ist sie gereist. Es gibt zum Beispiel ein Zitat aus ihrem Tagebuch, wo sie muss dann übernachten. Diese Züge fuhren zwischen München, Hamburg, Paris, glaube ich, Frankfurt. Und dann musste sie in Hamburg übernachten. Und dann schreibt sie 1959, in der Hamburger Übernachtung schlafe ich ja bekanntlich schlecht. Musste ich da letzthin beim Aufstehen morgens entdecken, dass aus dem DB-Wäschestempel meines Bettbezugs ein Hakenkreuz sich erlaubt, mir ins Auge zu stechen. Kein Wunder also, dass ich in Hamburg schlecht schlafe, wenn mir statt eines sanften Ruhekissens ein solches Kreuz zugemutet wird.
Witzig.
Ja.
Ja, ja. Eine mobile Sekretärin. Und sie hatte auch gelegentlich berühmte Gäste, ne? Adorno ist sogar mal zugestiegen.
Ja, das habe ich nachgelesen. Da schreibt sie, er kam zu einem Schwätzchen, wobei er mir beim Abschied einen Handkuss gab.
Oh.
Und das Highlight für Doris Kraus war, dass sie in dem Sonderzug der Queen 10 Tage lang 1965 Dienst machen musste mit, ich glaube, 10 anderen Schreibkräften. Und aus dieser Zeit gibt es leider nur Fotos, die uns zur Verfügung gestellt wurden, die man auch auf unserem Instagram-Account sich anschauen kann. Da hat sie irgendwie vielleicht keine Zeit gehabt, Tagebuch zu schreiben. Ausgerechnet aus diesem Zeitabschnitt gibt es eben nur Fotos.
Mhm. Schade, aber trotzdem eine interessante Frau, die ja im Grunde auch ein Stück Mobilitätsgeschichte schreibt.
Ne? Ja. Also die Deutsche Bahn könnte da auch mal ein Forschungsprojekt draus machen.
Ja, die hat gerade andere Probleme.
Ja, genau.
Ein Archiv voller Geschichten gibt es bei Ihnen. Forscher sind immer willkommen. Privatleute können nicht einfach so rein, aber zum Archiv gehört auch ein Museum im alten Rathaus Emmendingen und auch eine Website, auf der viele Tagebücher vorgestellt werden und natürlich der Instagram-Account. Das alles ist ein tolles Angebot und das steht natürlich allen offen. Mehr dazu auf der Seite tagebucharchiv.de. Ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur und ich bedanke mich nun ganz herzlich bei Marlene Kain für das Gespräch.
Gerne.
Wann haben Sie das letzte Mal einen Roman mit gläubigen Hauptfiguren gelesen? Oder sogar einen Roman über einen Pfarrer? Gibt es, kommt aber selten vor. Seit rund 200 Jahren, also mit der Säkularisierung, ist der christliche Glaube in Europa auf leisem Rückzug. Im Alltag und daher eben auch in Büchern. Deswegen ist es so überaus interessant, wenn dann doch mal ein Pfarrer auftritt. Zumal ein Pfarrer von früher, denn man sieht das Gegenwärtige ja immer schärfer, wenn man es mit etwas Vergangenem abgleicht. Bernhard Lang gibt uns jetzt diese Chance, denn er hat das Tagebuch eines Landpfarrers von Georges Bernanos neu übersetzt. Der Roman spielt in der nordfranzösischen Provinz in der Nähe von Calais. Und Bernanos hat dafür im Jahr 1936 nichts weniger als den Grand Prix du Roman der Académie Française erhalten. Wolfgang Schneider hat die Neuübersetzung gelesen.
Landpfarrer. Bei dieser Berufsbezeichnung schwingt eine gewisse Gemütlichkeit mit. Man stellt sich einen jovialen, dem Genuss nicht abgeneigten Geistlichen vor, der sich mit seinen Schäfchen ins Einvernehmen zu setzen weiß. Der tagebuchschreibende Landpfarrer in Georges Bernanos Roman ist von diesem Bild jedoch so weit entfernt wie nur möglich. Ein dürrer, magenkranker Mann von Anfang 30, ganz zerfurcht und zergrübelt von seinem Ringen mit Gott und verzweifelt, wenn er wieder einmal ins spirituelle Funkloch gerät. 1920, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, tritt er seinen Dienst in der nordfranzösischen Gemeinde Ambricourt an. Den Ort beschreibt er als religiöse Steppe.
Plötzlich tauchte das Dorf vor mir auf, die Häuser dicht gedrängt, armselig unter dem trüben Novemberhimmel. Feuchter Nebel hing über dem Dorf, das wie ein erschöpftes Tier im nassen Gras lag. Und dies ist meine Pfarrei. Meine Pfarrgemeinde ist von Gleichgültigkeit zerfressen. In vielen anderen Pfarrgemeinden ist das genauso. Die Lethargie breitet sich vor unseren Augen aus.
Hier lebt der namenlos bleibende Landpfarrer nun in ärmlichsten Verhältnissen. Seinen Auftrag nimmt er bitter ernst. Er will die verstockten Menschen aus der Lethargie holen. Denn die Säkularisierung, so die Diagnose von Werner Nuss, hat längst auch die Provinz erreicht. Erst recht in Frankreich, wo es seit der Aufklärung eine starke Tradition des Antiklerikalismus und Laizismus gibt. Der Landpfarrer bleibt ein Fremder im Dorf. Bald gilt er als Sonderling und Alkoholiker, weil er sich wegen seiner chronischen Magenschmerzen eine Diät aus schlechtem Wein und trockenem Brot verordnet hat. Dennoch gibt er sich Mühe bis zur Erschöpfung, unterrichtet die Kinder, die ihn provozieren, besucht die Kranken und die Familien.
Wie behutsam ich auch vorgehe, selbst wenn ich es meide, das Wort Gott in den Mund zu nehmen, liegt es immer irgendwann in der Luft. Und die Minen, die sich geöffnet haben, schließen sich plötzlich wieder. Sie werden düster. Die jungen Leute haben mir den Spottnamen Tristgesicht verpasst.
Als strenger Mentor nimmt sich Abbé Martin seiner an, ein robuster und erfahrener Kollege, Pfarrer einer Nachbargemeinde. Mit scharfen Worten kritisiert er den schwärmerischen Idealismus des jungen Landpfarrers und bringt einen pragmatischen, seelsorgerischen Realitätssinn zur Geltung, der die Menschen nimmt, wie sie nun einmal sind. Es gibt wenige Werke der literarischen Moderne, die zugleich so entschieden auf christlichem Grund stehen, auch wenn dieser stark erschüttert ist. Auf fast jeder Seite liest man oft aphoristisch geschliffene Reflexionen über Gut und Böse, über die Theologie der Armut, den geistlichen Ertrag des Leidens, die Heiligen, das Opfer oder die Versuchung des Selbstmords. Es ist eine teils befremdliche, aber auch faszinierende Gedankenwelt. Die Tagebuchform sorgt für die subjektive Perspektive, die Erlebnisnähe sowie die Dringlichkeit des Selbstgesprächs. Aber diese Form wird von Werner Nuss nicht streng genommen. So gibt es keine Datumsangaben und vor allem die langen Dialoge haben mit üblichen Tagebüchern wenig gemein. Denn auch wenn die Gemeinde verdorrt erscheint, das Merkwürdige ist, dass der junge Pfarrer mit allen Menschen tiefgründige religiöse Gespräche führt, als würden sie letztlich doch umgetrieben von den letzten Fragen. Ob enttäuschte Frauen wie die Gräfin von Ambricourt, die mit Gott hadert, seit ihr geliebter Sohn gestorben ist und ihr Mann sie notorisch betrügt, ob atheistische Ärzte oder ein Fremdenlegionär, sie alle debattieren mit dem Landpfarrer leidenschaftlich auf Augenhöhe. Auch die Beschreibungen der Landschaft haben eine metaphysische Dimension. Das gilt insbesondere für das kurioseste Kapitel des Romans, Monsieur Olivier und das Motorrad, wo der malade Landpfarrer zu dem adligen Fremdenlegionär Olivier auf die schwere, in der Sonne funkelnde Maschine steigt.
Es war der Gesang des Lichts. Die Landschaft flog auf uns zu, öffnete sich nach allen Seiten wie das Tor zu einer anderen Welt. Ich verlor das Gefühl für die Zeit. Die Luft bot nur am Anfang einen Widerstand. Dann wurde sie zu einem schwindelerregenden Korridor, einem Vakuum zwischen zwei Luftwirbeln. Ich spürte, wie die Wirbel links und rechts von mir wie zwei flüssige Wände quirlten.
Im ausgezeichneten Anhang dieser Ausgabe erfährt man, dass Werner Nuss hier seine eigene Motorradbegeisterung verarbeitet hat. 3 Jahre vor der Publikation des Landpfarrers hatte er allerdings einen schweren Unfall, der ihn zum Invaliden machte. Die Erfahrung von Schmerz und Leiden hat er ebenfalls auf seine Romanfigur übertragen. Nur, dass deren Martyrium eine andere, ernüchternd profane Ursache hat. Magenkrebs, unheilbar.
Ich muss dem Drang widerstehen, mich auf den Boden zu werfen und mich wie ein Tier vor Schmerzen zu wälzen. Gott allein kann wissen, was ich durchmache.
Man hat Werner Nuss als katholischen Existenzialisten bezeichnet. Das ist eine ungewohnte Kategorie, haben doch gerade die französischen Existenzialisten eine Welt geschildert, in der alle religiösen Absicherungen und Sinnstiftungen verloren gegangen sind. Genau diesen drohenden Verlust aber nimmt als Christ auch Bernanos ins Visier. So wundert es nicht, dass der frühe Sartre von ihm beeinflusst wurde. In seinem 2 Jahre nach dem Landpfarrer erschienenen Durchbruchsroman »Der Ekel« treibt er den kriselnden, mit seiner Umgebung stark fremdelnden Ich-Erzähler auf ähnliche Weise in die tagebuchartige Selbstentblößung. Die Neuübersetzung des Landpfarrers von Bernhard Lang ist schlackenlos und liest sich wie ein Original. Der Clou dieser bibliophilen Ausgabe ist jedoch ein ausführliches Glossar, das die Grundbegriffe der komplexen religiösen Gedankenwelt vermittelt, die zum Verständnis des Romans hilfreich sind und nicht mehr vorausgesetzt werden können. Mögen auch wir von der religiösen Indifferenz und Lethargie befallen sein. Noch immer zieht die Intensität dieses spirituellen Romans in den Bann, der einst für Leser wie Dietrich Bonhoeffer, Sophie Scholl, Heinrich Böll, Josef Ratzinger oder Peter Handke eine prägende Lektüre war.
Und auch für Wolfgang Schneider, der das Tagebuch eines Landpfarrers besprach. Georges Bernanos heißt der Autor, Bernhard Lang der Übersetzer. Erschienen ist die Neuübersetzung im Verlag Mattes und Seitz. Japan lockt. Der Yen ist schwach, eine Reise also nicht mehr so teuer wie früher. Und weil das alternde Japan auch aktiv um Touristen und Zuzug wirbt, fliegen immer mehr Menschen hin. Waren es 2011 noch gut 6 Millionen Besucher pro Jahr, waren es 2025 schon knapp 43 Millionen. Alle wollen hin. Nur die 15-jährige Eddie nicht. 3 Tage bleiben ihr noch, bevor ihre Eltern eine berufliche Station in Japan einlegen wollen. Aus diesen 3 Tagen hat Andreas Martin Wiedmann einen ganzen Sommerroman gemacht. Jörg Margenau hat ihn gelesen.
Eddie ist 15 Jahre alt und sie hat ziemlich viel Zeit. Genau genommen 3 Tage, also eine Ewigkeit für eine Halbwüchsige ohne Plan. Zu Beginn sitzt sie auf einem Campingstuhl auf dem Trainingsgelände eines Sportinternats in der Nähe von Neubrandenburg, an dem ihre Eltern unterrichten. Eddie lutscht hingebungsvoll an ihrem Eis. In 3 Tagen steht der Umzug nach Japan an, wo die Eltern eine neue Herausforderung suchen, nachdem die Mutter in Schwierigkeiten geriet. Angeblich hat sie im Schwimmkurs eine Schülerin schikaniert. Eddie, so heißt auch dieser Roman von Andreas Martin Wiedmann, weiß nichts von Japan und will nicht dorthin. 3 Tage sind ihre Geigenfrist. Aber was tun mit der Zeit, die ihr bleibt?
Bis ich das Eis gegessen habe, fällt mir etwas ein, dachte Eddie. Und was mir einfällt, werde ich dann machen. Von dem orangefarbenen Mantel war im oberen Bereich nur wenig übrig. Eddie hatte ihn Stück für Stück mit den Zähnen abgeschält und auf die Zunge gelegt. Und jetzt war auch der Umgang mit dem weichen, weißen Inneren ein Wettlauf mit der Nachmittagshitze.
Doch eigentlich fällt Eddie nichts ein. Zurück in der Wohnung zieht sie sich eine Trainingshose an und sperrt sich dann versehentlich aus. Und so beginnt eine Abenteuerreise, ein Roadtrip über mehrere Stationen, der Eddie zuerst zu den Eltern eines kleinen Jungen führt, bei dem sie gebabysittet hat, dann in ein Haus am Waldrand, wo ihr eine seltsame Friseuse die Haare rosa färbt und schließlich mit einem geklauten Fahrrad zurück aufs Internatsgelände, wo sie in der Junggesellenabschiedsparty eines Basketballstars landet, die ein dramatisches Ende findet. Das ist rasant erzählt, erinnert in der raschen Abfolge unverbundener Episoden ein wenig an Wolfgang Herrndorfs Chick und lässt das Vorbild Holden Caulfield aus J.D. Salingers Fänger im Roggen erkennen, an dem sich Widmann offensichtlich orientiert hat. Schon sein 2012 erschienener Debütroman Die Glücksparade hatte einen 15-Jährigen zum Protagonisten. Widmann ist also auf dieses Alter spezialisiert. Neu sind nun die weibliche Hauptfigur und der Schauplatz im Osten. Doch beides ist nicht wesentlich, denn der Roman könnte überall spielen und wichtiger als ihr Geschlecht ist Eddies Alter, ihre Impulsivität, die Radikalität ihres Erlebens und ihre Lust, mit der eigenen Identität zu spielen. Deshalb besucht sie auch eine Laienschauspielgruppe, wo es in der Improvisationsübung darum geht, in andere Rollen zu schlüpfen und eine Geschichte dazu zu erfinden.
Ihr fiel immer etwas ein, aber sie wusste nie, was es sein würde. Oft überraschte sie sich selbst mit dem, was sie spontan sagte, und sie genoss den Nervenkitzel, der genau daher kam, dass es plötzlich passierte.
Die Lust am Überraschungseffekt gilt nicht nur für die Theatertruppe, sondern für Eddie in jeder Lebenslage. Der Roman lebt von ihrem Charme und ihrer jugendlichen Aufgewecktheit. Frechheit und Angst, Neugier und Fluchtimpulse wechseln einander ab. Und jedes Kapitel endet mit einem Knalleffekt, der, wie in einem Computerspiel, die Tür zur nächsten Episode öffnet. Widmann schreibt filmisch, wie mit einer Kamera. Er beschreibt detailliert, benennt jede Einzelheit, Formen und Farben. Das klingt dann etwa so.
Ein Maisfeld stand hoch wie ein Brückengeländer da und die Stängel und Blätter hatten die Farbe von alten Besenstielen. Es grenzte an einen Acker, der ungepflügt war. Die Erde auf dem Acker war von mattem Braun, das Gras auf der Wiese daneben war verblichen. Einmal kam ihr ein weißer Lieferwagen entgegen. Und kurz danach überholte sie ein Auto, ohne langsamer zu werden. Es raste geradezu.
All das tut nichts zur Sache. In einem Film wäre es ein beiläufiger Schwenk über die Landschaft. In einem literarischen Text aber sollte nichts zufällig vorkommen. Im Film muss jede Szene ausstaffiert sein. Es geht nicht anders. Literatur aber droht daran zu ersticken, wenn ständig alles benannt wird, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hätte. Leider bedeuten bei Widmann zu viele Dinge nichts. Sie sind einfach da. Auch Personen treten auf und wieder ab, wie Eddies Bruder, der einmal anruft, ansonsten aber keine Rolle spielt, oder die Leiterin der Theatergruppe. Sie gehen vorbei und hinterlassen keine Spuren. Das gilt für die Einzelheiten ebenso wie für den ganzen Roman. Das ist alles schön geschildert, atmosphärisch dicht, angenehm und leicht zu lesen, gut gemacht und grundsympathisch, mehr aber auch nicht. Es gibt keine Bedeutungsebene, die über das Geschehen hinausreichen würde. Es geht um nichts, nur darum, dass ein 15-jähriges Mädchen viel zu viel und viel zu wenig Zeit hat und so allerhand Ungeplantes erlebt.
Eddie heißt der neue Roman von Andreas Martin Widmann. Er ist im Verlag Weißbuchs erschienen und wurde hier von Jörg Maggenau besprochen. Vor 3 Wochen trat die kanadische Lyrikerin Anne Carson in Berlin auf, in der Akademie der Künste. Das war ein ziemliches Ereignis, das schrieb anschließend die Presse und das kann ich auch bestätigen, denn ich war da und ich habe miterlebt, dass der große Saal fürs Publikum nicht reichte und dass deswegen auch der kleine Saal geöffnet wurde auf der anderen Seite der Bühne. 700 Leute drängten sich in die Veranstaltung und draußen standen immer noch viele, die ein Pappschild hochhielten, Karte gesucht. Ein Riesenandrang für eine Lyrikerin. Und das Erstaunlichste war, das Publikum war sehr, sehr jung. Durchschnittsalter 25, würde ich sagen. Oder maximal 30. Der Boom der Lyrik, vor allem unter jüngeren Menschen, das Thema treibt mich seither um. Deswegen habe ich den Lyrikverleger Jo Frank vom Verlagshaus Berlin eingeladen, denn der kann das Phänomen bestimmt erklären. Guten Tag, Herr Frank.
Ja, hallo.
Ja, Herr Frank, das Verlagshaus Berlin macht seit 21 Jahren Lyrik. Über 100 Bände haben Sie schon verlegt. Ist das ein junges Genre?
Nein, natürlich. Also Lyrik ist erst einmal sozusagen eine der ältesten literarischen Gattungen. Deshalb würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass es ein junges Genre ist, aber ein Genre, was durchaus zu jungen Menschen spricht. Also diese Beobachtung, die Sie gerade erwähnt haben, dass die LeserInnen in dieser Altersgruppe 25 bis 30 ein bisschen sozusagen plus minus 10 Jahre nach unten und nach oben, würde ich sogar sagen. Mhm. Die Beobachtung machen wir bei uns im Verlag auch, aber ehrlich gesagt auch schon seit einer Weile, also seit 10 Jahren bestimmt, nehmen wir das so wahr, dass die LeserInnen jünger werden und da auch eine ganz große Begeisterung für Lyrik herrscht, eben in dieser jüngeren LeserInnen-Generation.
Deswegen haben Sie auch einen Fanshop, habe ich gesehen. Sie bieten da T-Shirts und Basecaps und Taschen mit aufgedruckten Gedichtzeilen an oder einfach so Slogans wie Poetisiert euch oder Lyrik never dies. Das ist ja bei anderen Verlagen auch eher selten.
Ja, ach, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine spielerische Ebene, auf der wir für die Lyrik sagen auch im öffentlichen Raum dann eintreten. Das bereitet uns dann auch eine ganz große Freude, wenn wir diese Sachen dann auf der Straße auch dann sehen. Das poetisiert euch, das ist ja nun mal sozusagen der Verlagsaufruf, der Aufruf, der uns seit über 10 Jahren jetzt begleitet, auch nach innen begleitet in der Frage, was wollen wir eigentlich verlegen? Und in diesem Poetisiert euch steckt auch viel drin, was, glaube ich, dieses Ansprechbare für gerade auch ein jüngeres Publikum ausmacht. Nämlich, dass es eine Frage ist, wie verhält sich Literatur eigentlich zu Welt und andersrum natürlich, wie verhält sich Welt zu Literatur? Wie erleben wir unsere Welt und welche Sprache gibt es eigentlich, die uns hilft, uns in der Welt zu bewegen, uns zu orientieren, unser Handeln mit zu informieren, vielleicht sogar Veränderungen herzustellen. Das vielleicht sogar streiche ich, sondern als Ziel Veränderungen in unserer Gesellschaft auch herzustellen. Und da sind viele LyrikerInnen in der Gegenwart, die wirklich auch genau diese Ziele mit verfolgen mit ihrem Schreiben. Und die verlegen wir bei uns im Verlagshaus und die sprechen dann tatsächlich auch eben diese jüngeren LeserInnen unserer Erfahrung nach an. Genau.
Ja, also Taschen und Tassen sind nur so Beifang, ist ein bisschen Merch, aber Bücher sind natürlich das Hauptgeschäft. Sie sagten gerade, dass es um das Verhältnis von Text und Welt geht und vielleicht auch ich, Leserin und Welt. Welche 1, 2 Bände waren in Ihrem Programm denn zuletzt besonders erfolgreich und welche Welten wurden darin angesprochen?
Ach, ich meine, Erfolg ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Also es gibt sozusagen die eine Sicht, welche Bücher haben sich am besten verkauft? Ne? Das ist aber nicht unbedingt immer der Maßstab, nach dem wir Erfolg bemessen, sondern tatsächlich auch in der Frage die Antwort suchen, welche Bände halten besonders lang. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es viele, die bei uns im Verlag eine ganz große Rolle spielen. Also mir fällt da zum einen Michael Vogels Band ein, Dodos auf der Flucht heißt der, wo er das Aussterben der Tiere um uns herum anspricht. Ein immer weiter wachsendes Bestiarium aussterbender Tierarten. Dann muss ich an Max Czolek natürlich denken, der bei uns im Verlag seine Gedichte veröffentlicht, der jüdisches Leben in der Gegenwart stark reflektiert in seinen Gedichten. Und ich denke dabei aber dann auch an Anna-Julian Mendlik, die in ihrem Band Dante im Darkroom, der jetzt neulich bei uns im Verlag erschienen ist, die das Verhältnis reflektiert vom Einfluss von Mythen und Mythologie auf die Art, wie sich unsere Gesellschaft in der Gegenwart eigentlich ausbildet. Und sie nimmt darin eine queer-feministische Umdeutung von klassischer griechischer Mythologie vor, beispielsweise. An Martin Pjecker muss ich natürlich auch denken, der jetzt seinen Debütroman rausgebracht hat und damit glücklicherweise auch ganz viele Erfolge hat, aber der eben ein Lyriker ist und der zum Beispiel die Frage, wie KI und Mensch zusammen eigentlich interagieren können, sollen, dürfen, nicht sollten, müssen, schon vor ein paar Jahren in seinen Gedichtbänden adressiert hat. Aber nicht nur das, sondern auch Fragen nach Freundschaft, nach Solidarität untereinander und natürlich auch die ganz großen Themen Liebe und Begehren, Tod und Trauer, für die die Lyrik eben eine bestimmte Art auch der Sprache immer wieder versucht zu finden. Ja, und sie auch findet, ne? Also ich kann es nicht so offen lassen, weil das ist schon ein wichtiger Punkt, also dass in der Lyrik eine Sprache auch gefunden wird für die Beschreibung der Gegenwart und auch zum Verstehen der Gegenwart. Also oftmals wird Lyrik ja mit so vielen Fragezeichen versehen. Also wir kriegen das immer wieder mit, dass Lyrik so einen Ruf hat von schwerer Zugänglichkeit und so weiter, aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, dass Lyrik eben sehr offen ist für verschiedene Lesarten und gleichzeitig auch verschiedene Möglichkeiten anbietet, immer wieder unsere Welt und unsere Rolle in der Welt zu verstehen. Der Lyriker Ron Winkler hat mal gesagt, und das sozusagen ist ganz wichtig für uns und unser Arbeiten, Gedichte sind Universen auf kleinstem Raum. Und genau diese Universen zu erkunden, ist für unsere LeserInnen auch einfach eine wahnsinnig spannende und lustvolle Angelegenheit. Und genau darin auch sozusagen ihre eigene Sprache dann zu suchen. Wie beschreibt man eigentlich diese Welt, die ausgezeichnet ist von voller Veränderung, von viel Verunsicherung? Da hat Lyrik auch wirklich einfach wahnsinnig viel anzubieten. Tut mir leid, ich doziere aus Begeisterung, nicht aus Blödigkeit, hoffentlich.
Das leuchtet mir alles total ein. Also das mit den drängenden Problemen unserer Zeit. Sie haben genannt aussterbende Tierarten. Mhm. Sie haben genannt Queerness, Feminismus, solidarisches Leben auch. Mhm. Umgang mit KI, all ja. Das drängt. Das gibt's in Sachbüchern aber auch. Es gibt's in Romanen, in Erzählungen. Kann Lyrik da womöglich anders und pointiert damit umgehen?
Ja, ich glaube schon, dass Lyrik da ein ganz besonderes Potenzial hat, weil es die Möglichkeit gibt, entweder sozusagen wirklich tief einzudringen in die Gedichte und damit auch wirklich Lebenszeit zu verbringen. Und das können 4 Zeilen sein, über die man aber tagelang, monatelang reflektieren kann. Oder man kann sozusagen kurz eintauchen und wieder rausgehen. Also auf einer bestimmten Art entspricht die Form der Lyrik auch in dieser vergleichsweise kurzen Form auch einer oder liefert einfach Möglichkeiten, entweder ich möchte mich jetzt näher mit dem Thema auch beschäftigen oder ich verlasse das und steige in ein anderes Thema ein. Und das klingt so ein bisschen komisch zeitökonomisch, so meine ich es gar nicht unbedingt, sondern diese kurze Form kommt auch einer Suchbewegung eher entgegen. Ne? Also, und ich glaube, dass das auch was ist, was bemerkenswert ist, dass diese jüngeren LeserInnen tatsächlich in einer Suche sich befinden und in der Lyrik dann auch eine literarische Entsprechung finden können. Also eine Begleitung in dieser Suchbewegung.
Was mir sehr auffällt, ist, dass man für neuere Lyrik auch ziemlich viel wissen muss. Also wenn man zum Beispiel den Band von Anna-Julia Mendlich sich vornimmt, Dante im Darkroom, dann sollte man schon ein paar Sachen kennen. Also zuallererst natürlich die göttliche Komödie, aber auch antike Mythologie, viel Biblisches, auch Songtexte. Überhaupt ist mein Eindruck, dass in neuerer Lyrik aktuell sehr auffällig viel auf Mythologie rekurriert wird. Mhm. Also für neuere Lyrik muss man viel wissen. Stimmt das?
Nee. Ich würde sogar genau das Gegenteil sagen. Anna-Julia Mendlichs Band ist überhaupt nicht voraussetzungsreich. Also es ist nicht sozusagen die Frage, wie näher ich mich, also griechische Mythologie, dann klingt es zunächst mal irgendwie so nach verstaubter Bibliothek des Oberstudiendirektors. So ist das natürlich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil würde ich sagen, gegenwärtige Lyrik ist viel offener, als man denken würde und kommt auch eher mit einer einladenden Geste und sagt, nee, wir möchten euch auch mitnehmen hier und nicht kommt mit uns in den Elfenbeinturm, sondern im Gegenteil, ein Dichter, der bei uns ein Essay geschrieben hat zum Thema Punk, schrieb das eigentlich sehr schön, dass man sozusagen eigentlich einlädt in die Trümmer des Elfenbeinturms und sagt, nee, wir haben den selber abgerissen, ihr findet uns hier unten, hier fühlen wir uns ganz wohl.
Der abgerissene Elfenbeinturm passt auch gut in unsere Zeit. In der Lesung von N. Carson da vor 3 Wochen, da hatte ich ganz extrem das Gefühl, hier geht es echt um etwas. Mhm. Und das war die Stimmung, die in der Luft lag. Ja. Und das lag nicht nur daran, dass sie ihren Text Lecture on the History of Skywriting las. Das ist ein wahnsinnig intensiver und auch witziger Text über die Entstehung und Prägung des Himmels. Also auch ein Text über ein Werden, in dem sich das junge Publikum bestimmt auch einfach sehr gut wiederfinden konnte. Ganz unabhängig davon hatte ich den Eindruck, hier wird zum Kern einer Sache vorgedrungen. Mhm. Mehr noch, hier hängt, ein bisschen pathetisch gesagt, Wahrheit im Raum. Mhm. Wie kann das sein? Also so eine, ich sag mal, ganz individuelle Wortbastelei wie Lyrik, wie kann die wahr sein? Was denken Sie, Herr Frank, über den Wahrheitsgehalt von Lyrik?
Eine ganz kleine Frage.
Ja, also ich lese natürlich nicht Lyrik so und frage, ob der Wahrheitswert eher Richtung 1 oder Richtung 0 geht, ne? Sondern ich glaube, es ist auch gar nicht so sehr die Frage, ob ich eine Wahrheit aus dem Lesen dann gewinnen kann, erkennen kann, sondern eher im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, was Lyrik sehr gut kann und wo viele AutorInnen auch natürlich ihr ganzes Schreiben danach ausrichten, ist ein sehr differenziertes Fragen. Also gar nicht so sehr das Antworten. Ich will aber nicht so tun, als wäre sozusagen Lyrik jetzt sozusagen der große Bereich Jugend forscht. Also es gibt natürlich weiterhin auch generationsübergreifend eine ganz große Begeisterung für Lyrik und auch eine sehr treue Leserinnenschaft in Generationen, so eher in meinem Alter und drüber. Aber natürlich freut es mich, dass da eine Kontinuität ist und eher ein steigendes Interesse.
Ja, also mehr Intensität in die Fragen legen, weniger in die Antworten. Mhm. Das macht auch das Verlagshaus Berlin. Jo Frank war hier, Verleger im Verlagshaus Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur. Und hier geht es gleich weiter mit Lyrik. Wir besprechen den Debütband von Nea Schmidt, der im Cookbooks Verlag erschienen ist, auch einer guten Adresse für neue deutsche Lyrik. Darin erkundet Nea Schmidt die Übergänge zwischen menschlicher und maschineller Sprache. Auf der letzten Leipziger Buchmesse traf ich die Lyrikerin Nea Schmidt, die dort ihren ersten eigenen Gedichtband vorstellte. Sie trug eine Motorsportjacke mit Aufnähern und Würfelmuster, irgendwie Turbo. Auf dem Pressefoto beim Verlag Cookbooks hat sie auch so ein Rennfahrerhemd an, diesmal vom Honda Racing Team mit Applikation vom Reifenhersteller Bridgestone. Ich habe nachgefragt und Nea Schmidt bestätigt per Mail: Ich mag Geschwindigkeit. Trotzdem sei sie nicht technikaffin und einen Führerschein habe sie auch nicht. Da kann man sich natürlich wundern. Oder auch einfach denken, warum nicht? Wenn man will, zieht man sich ein bisschen Maschine einfach mal eben über. Das ist dann nicht falsch, sondern hybrid. Und so ist auch Nea Schmidts Gedichtband, der heißt »Sprechen in Flechten« und Beate Tröger stellt ihn vor.
Wie staunenswert fein gestrickt Nea Schmidts Sprache ist. Das fällt schon beim Lesen und Hören des halbgereimten Titels ihres ersten Gedichtbands auf. Sprechen in Flechten. Flechten sind eigenartige Wucherungen, Lebensgemeinschaften zwischen einem Pilz und einer Photosynthese betreibenden Alge. Sie wandeln Licht in organische Substanzen um. Flechten sind nutzenbringende Hybridwesen, ein Joint Venture von Alge und Pilz. Und genauso hybrid wird auch bei Nea Schmidt gesprochen. In ihren Gedichten erscheint die Sprache als Verbindung einer organischen, menschengemachten und einer maschinellen, computergenerierten Sprache, die sich von der organischen parasitär ernährt, darin aber eine eigene Qualität ausbildet. Die Sprache und ihre Sphären werden ständig befragt.
Der Austausch der Spuren folgt der Partitur der Partikel oder ihrem Schirmherrn, dem Staub, der heiser raunt, Asche zu Asche, Pixel zu Pixel, Tür zu, Tür auf.
Dass sich dieses Überlagern von natürlich gewachsener und Kunstsprache zu etwas Sinntragendem verbindet, kennt man nicht erst in Zeiten von AI und ChatGPT. Auch Kunstsprachen wie Volapük oder Esperanto folgen keiner historischen Sprachgenese. Auch sie sind menschengemacht und nach Mustern entwickelt. Die Formel
Lorem ipsum dolor,
die dem ersten Zyklus in Nea Schmidts Band den Titel gibt, wird seit Jahrzehnten als sogenannter Blindtext an Stellen verwendet, an denen markiert wird, dass genau an dieser Stelle später sinntragender Text eingesetzt werden soll. Beispielsweise in einer Broschüre. Die Wörter der Zeile entstammen in etwa einem Text von Cicero und suggerieren, es handle sich um echtes Latein, das als antike Sprache zum Kanon humanistischer Bildung gehört. Ihr Sinn wird aber dann vom Blindtextgenerator zerfranst. Denk darüber nach, wie Sinn suggeriert wird, sagen Nea Schmidts Gedichte. Sie untersuchen das Zerfransen, Aufdröseln, das Wechseln von Aggregatzuständen der Sprache.
Sprich farbene Dinge in den Mund, sprich blitzenden Chrom in mich hinein,
heißt es im ersten Zyklus und macht noch einmal den Gegensatz von lebendig, farbigem und künstlich glitzerndem Chrom deutlich. Das Moment von Nichtverstehen, von Außenvorsein wird in diesen Gedichten immer wieder zum Thema, um zu erkunden, wie Mensch und Maschine in unserer Gegenwart aneinander und ineinander geraten.
Gott stapelt hoch. Kopie über Kopie. Ich rede gut und höre nichts. Streckstoff ohne Gegenlicht. Alle haben alles verstanden.
1995 geboren ist Nea Schmidt Digital Native und selbstverständlich aufgewachsen mit einer technisierten Kommunikation. Doch ihr Debüt ist nicht nur auf der Höhe unserer Zeit, sondern reicht auch weit in die Geistes- und Literaturgeschichte zurück. Die Bibel, kanonische Texte der Antike, dazu zahlreiche philosophische Referenzen, etwa auf Thomas Hobbes, zeigen, dass diese junge Autorin sich in der Tradition der Sprachreflexionen auskennt.
Was ist der Mensch? Fleischfressendes Fleisch und sein eigener Wolf und Fleisch vom Fleisch der Schöpfer abgeschöpft.
Wie Schmidt in den eben zitierten Versen, biblische Schöpfung und Thomas Hobbes Ausspruch, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, zusammenbindet, ja Pflicht, ist originell und deutet zugleich an, das Licht der Aufklärung wirft immer schon den Schatten eines Rückfalls in die Barbarei. Doch zugleich ist die Vernunft nun einmal das Mittel, das Zivilisationen stabil hält. Immer neu wird dieser Gedanke in Schmidts Gedichten im ununterscheidbar werdenden Überlagern von Mensch und Maschine poetisch realisiert.
Mein Kopf verknüpft dies und das und verstrickt sich in Widersprüche und findet zum Beispiel die Frage, wie macht eine Maschine einen Schal, egal, hebt Maschen auf, lässt Maschen aus, denkt sich Muster aus, die Streben mit Hebeln bewegen, die Streben, die noch wie Bäume stehen, die noch ihre Kronen heben.
Es ist beängstigend, dass in diesem Band maschinell erzeugte Sprache verwendet wird, worauf Schmidt in den Kommentaren verweist, wenn sie beschreibt, dass sie Texte von Google übersetzen und rückübersetzen lässt. Man kann diese Textstellen in den Gedichten nicht mehr zweifelsfrei von menschlich generierten unterscheiden. Doch immer bleibt klar, dass hier eine denkende Instanz das letzte Wort behält und den Humor. Der politische Kommentar dieser Gedichte zu einer hybriden Sprache lautet indirekt: Wir können die Maschinensprache integrieren. Das Musterbildende, die Wiederholung, all diese Mechanismen sind eben auch menschlich. Beim Sprechen dürfen wir nicht aufhören zu fragen, zu denken und zu spielen. Denn der Mensch kann dichten und damit Dinge, die die Maschine nicht kann. Er kann zum Beispiel doppelsinnige Enjambements schreiben. Anders gesagt, der Mensch kann mehr als rechnen. Er ist unberechenbar und genau das ist seine lebendige und warme Stärke gegen eine totale Automatisierung und Vereisung der Sprache. Nea Schmidts Gedichtband blüht vor Witz und Intelligenz, wenn das keine Aufforderung ist, Sprechen in Flechten zu lesen.
Findet Beate Tröger. Sie besprach Sprechen in Flechten, den Debütband von der Lyrikerin Nea Schmidt. Das Buch gibt es im Verlag Cookbooks. Musik. Wir kommen langsam zum Ende. Das war das Lesenswert-Magazin vom 14. Juni. Heute sprachen wir über Tagebücher und über Lyrik. Außerdem gab es Rezensionen, und zwar zu Georges Bernanos Roman »Tagebuch eines Landpfarrers«, erschienen bei Mattes und Seitz. Andreas Martin Wittmanns Roman »Eddy«, Weißbuchs Verlag. Und Nea Schmidts Gedichtband »Sprechen in Flechten«, Verlag Cookbooks. Die Gespräche, die Beiträge und auch die Sendung als Ganzes gibt's zum Nachhören wie immer auch auf unserer Homepage swrkultur.de und in der App ARD Sounds. Die Musik kam heute vom Album »Die eine Welt« von der Klezmer-Band Mischpoke. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchert. Gleich ist es 18 Uhr, dann folgen hier die Nachrichten und aktuellen Berichte. Und um 20 nach 6 gibt's das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir »Blue Mountains«, ein Hörspiel von Julie C.